nutzen. Trotz stark reduzierten Deviseneinnahmen hält Aquino daran fest, die Schuldenrückzahlungen auch 1991 voll zu zahlen, also rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Auch Konzerne wie Nissan oder Rubberwood und andere nützen den Krieg am Golf aus. Der Gewerkschaftsdachverband KMU verurteilt aufs Schärfste die Pläne verschiedener Unternehmen, mindestens 850 Leute zu entlassen, weil sie wegen dem Krieg am Golf bis zur Hälfte weniger Erdöl für die Produktion geliefert bekämen. Im Gegensatz zu anderen südostasiatischen Staaten beziehen die Philippinen 80% ihres Erdölbedarfs aus dem arabischen Raum.
Sumilip sa bintana, ako'y dumilat at nagulat sa lawak ng mundo. Mga burol, kamundukan, nakahanay sa abutan na bughaw na langit at kapatagan, magkasintahang nagtatagpo. Lawa, ilog, dagat, tamis alat, ulan, agos alon, haplot sa pisngi ng panahon. Sanlibong ulap, nagliliparan, nasabay ng agilat at lawin. Awit ng hangin at sigaw ng buhawi.
Australien ist direkt in den Golfkrieg involviert. Uns erreichte ein Bericht vom alternativen Radio 3CR in Melbourne, der die Stimmung dort ausdrückt und den wir hier ungekürzt wiedergeben wollen.
Die einzige Reportage, wo der Bevölkerung in Australien erlaubt ist, sind die amerikanischen Fernsehnachrichten mit einigen Kommentaren von der ABC, das ist Australian Broadcasting Commission, staatlicher Fernsehkanal. Beide drücken auf die offizielle Kriegslinie aus. Seit Donnerstag, 17. Januar, haben wir rund um die Uhr gelitten unter detaillierten amerikanischen Sendungen über den sogenannten Madman from the Middle East, den Psychopath vom Nahen Ost und das Yankee-Opfer zum Befreien vom armen, kleinen Kuwait. Sogenannte australische Experten wie pensionierte Armeeoffiziere und verschiedene Ex-Botschafter von den USA haben die australische Bevölkerung über die Notwendigkeit für so einen Krieg informiert. Das, um die sogenannte Weltordnung wieder herzustellen. Premierminister Hoch und seine nächsten Minister haben den australischen Verteidigungsapparat zusammen mit den Ressourcen der USA versprochen und der Bevölkerung mit dem Fait accompli präsentiert. Die australische Verpflichtung zum Krieg stammt vom nächsten militärischen ökonomischen Zusammenhang mit Amiland und Großbritannien. Der US-Spionbase am Pine Gap, Noorunga und der Northwest Cape sind für den US-Kriegsapparat unersetzlich. Australien ist mit der US-Base so oder so in den Krieg involviert, und ob in formal Ebene oder nicht. Unsere Ökonomie ist vom Fremdgeld dominiert, und die ausländischen Schulden haben die Bundesregierung unter Druck gesetzt, um den USA zu folgen. Trotz Rhetorik über die Integration von Australien in der Asien-Pazifik-Region bleibt Australien der Kleinbruder in der US-imperialistischen Planung. Der alte Spruch, dass die Wahrheit die erste Kriegsopfer ist, ist nochmals mit dem Golfkrieg bewiesen. Bürgerliche Medien haben einen eigenen Krieg veranstaltet. Das ist ein Krieg von den verschiedenen Kanälen, um die Mehrheit der Zuschauer zu gewinnen. Filme haben angefangen, für Werbezeit und Primetime-Fernsehen zu konkurrieren. Programme, die von der Staat aus subventioniert werden, kommen im Fernsehen am gleichen Zeit als massive Antikriegsdemonstrationen passiert. Die Antikriegsbewegung kommt fast nicht vor in den verschiedenen Kriegsberichten. Höchstens als eine kurz notierte Auseinandersetzung von Kriegsgegnern und Patrioten. Bis jetzt hat es absolut keine öffentliche Diskussion gegeben über die Rolle des australischen Militärs oder diplomatischen Verpflichtungen. Die Nachricht besteht aus Männern, die vor dem Kater stehen und erklärt, wie viel Dote es geben soll, welche Seite die meist und beste Luftwaffen, Panzer, Soldaten, Munition und Technologie haben. Zusammen mit einer Non-Stop-Rhetorik über was passiert ist mit dem Hitler und wir müssen Hussein als zweiten Hitler stoppen. Widerstand gegen den Krieg wird nicht gesendet. Der Widerstand ist von der Aufregung vom Krieg live im Fernsehen übergrenzt worden. Hoch und seine Regierung haben die frühe stark Arbeiterklasse-Unterstützung, die sie hatten, verspielt mit dem Kriegsversprechen mit den USA. Eine Sache ist sicher: die australische Flotte ist mit der US-Flotte integriert worden. Die drei Kriegsschiffe von Australien, die sich in der Golf befinden, sind völlig in der US Midway Aircraft Carrier Task Force integriert. Letztes Jahr haben sie gemeinsam Übungen in der Nähe von Hawaii durchgeführt. Trotz dieser Integration wird immer extrem viel über die australische Verteidigungsunabhängigkeit von der Regierung gesagt.
Clues.
Die Asiatisch-Pazifik-Region wird auch für den Golfkrieg missbraucht. Der Midway Task Force ist in Yokosuka in Japan stationiert. Die japanische Friedensbewegung hat lange gegen diese Stationierung gekämpft, mit dem Argument, dass es genau für so einen Krieg missbraucht wird. Trotz des Totalpropagandaprogramms der Regierung kommen Gegeninfos langsam durch. Alternativradios in den verschiedenen Staaten in Australien haben ein Netzwerk aufgebaut, um die Zensur durchzubrechen zu probieren. In Melbourne sind wir extrem betroffen über den Aufbau von einer anti-arabischen Stimmung. Die meist Betroffenen von dieser Stimmung sind die arabischen Frauen, die von den Verkleidungsstilen auf der Straße erkennbar sind. Seit die ersten Nachrichten, dass Australien im Krieg ist, haben viele Leute im ganzen Land protestiert. 3 Stunden nach dem Kriegsausbruch haben 3'000 Leute in einer spontanen Demo teilgenommen. Die Hafenarbeiter haben die Arbeit für alle Haupthafen verlassen und einen 24-stündigen Streik durchgeführt. Eine Demo von 30'000 Leuten am zweiten Kriegstag ist auf eine militärische Einrichtung in Melbourne marschiert. In Adelaide, eine Demo mit 15'000 Leuten, ist die grösste Demo in der Geschichte von dem Staat. In Sydney haben sich 100'000 Leute sich versammelt. Die US-Botschaft in Canberra ist von der Friedensorganisation People for Peace blockiert. Gleich sind die 3 Army-Basen in Australien blockiert. Die Demonstrationen haben die Frauen, Grüne, Kuris oder Aboriginal, Kriegsgegner, ethnische und Arbeiterbewegungen zusammengebracht. Also nach der Wüstin gegen den Vietnamkrieg bin ich ein Teil von der Bevölkerung dort mal, dass die Labour gewählt haben, sodass sie haben die Versprechung zum Ende zum Vietnamkrieg einführen können. Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass die CIA von Amerika haben sich gegen die dortige Labour-Regierung gewählt, vor allem wenn sie Informationen über die Army-Base anfangen zu verlängern haben. Die Vernichtung von der Labour-Regierung in 1974 durch Skandal ist, in dem die CIA eine Hauptrolle gespielt hat, kann als ein blutloser Chile betrachtet werden. Ich habe auch von der Hochlabour-Regierung gewählt, aber ich kann ihm nicht die Zusage geben, zum Macho Testosterin-Bewegung in meinen Namen ansagen. Wie wir haben vorher gesagt, das ist eine Übersetzung von dem Bericht, wir haben vom Radio 3CR Melbourne. Das Neueste von Australien ist, dass am Donnerstag, 24. Januar, ist eine Moschee in Sydney durch einen Molotow-Cocktail in Brand gesetzt wurde. Bis jetzt wissen wir noch nichts über die Tätigkeit von dem Anschlag. Die Stimmung gegen Muslims in Australien ist so angeheizt, dass islamische Frauen den Schleier vom Kopf gerissen werden und wir den etwa 350'000 Muslime in Australien raten, Privatschutzwachen anzustellen.
Just can't.
Ja, noch kurz etwas zur Musik. Das war die australische Band Hoodoo Gurus mit Kamikaze Pilot, den auch der den nun kommenden Bericht einleiten sollte. Vorhin hörten wir die Celibate Rifle, ebenfalls eine australische Band. Japan hat bislang mit Zahlungen von Milliardenhöhe an die alliierte Streitkraft auf sich aufmerksam gemacht, sich sonst aber in Zurückhaltung geübt. Dies nicht ohne Grund.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verpflichtete die USA Japan zur Demilitarisierung. Auch übte die japanische Öffentlichkeit nach dem Trauma der Atombombenabwürfe einen starken Druck aus, auf eine eigene Armee zu verzichten. In der neuen Verfassung wurden Recht, Krieg zu führen, der Unterhalt von Streitkräften und anderem Kriegspotenzial verboten. Mit dem Koreakrieg in den 50er Jahren begann die USA Japan in ihr Militärsystem einzubinden. Japan legte die Verfassung neu aus und erlaubte fortan sogenannte Selbstverteidigungskräfte. Eine noch größere Zusammenarbeit mit Japan wurde für die USA wichtig, als die wirtschaftliche Bedeutung des Pazifikraumes wuchs. Das Wirtschaftszentrum der USA verlagerte sich zusehends von der Ostküste nach Kalifornien. Japan wurde eine der führenden Industrienationen und verschiedene ostasiatische Länder entwickelten sich zu Schwellenländern. Japan wurde ins antikommunistische Lager integriert. Die Verfassung hatte weiterhin sehr strenge Richtlinien in Bezug auf den Rüstungsexport, die natürlich hier und da übergangen wurden. Dennoch blieben die Exporte an internationalen Maßstäben gemessen gering und die Aufrüstung blieb weitgehend intern. Mitte der 70er Jahre entwickelte sich die militärische Zusammenarbeit zwischen Japan und der USA noch stärker. Seit 1983 ist die USA das einzige Land, in das offiziell japanische Waffenlieferungen erlaubt sind. Gemeinsame Rüstungsprojekte wurden entwickelt und unter Präsident Reagan wurde die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Atomenergie beschlossen. Seit 1988 verfügt Japan über Zugang zu geheimer US-Militärtechnologie. Es gibt ihn immer noch, den Artikel 9 der japanischen Verfassung, der das Kriegsführungsrecht, den Unterhalt von Streitkräften und anderem Kriegspotenzial verbietet.
Um über die aktuelle Situation in Japan zu berichten, folgt nun eine Zusammenfassung eines Telefongespräches, das wir vor 4 Tagen geführt haben.
In Japan hat es bis jetzt keine große Widerstandsbewegung entwickelt gegen den Golfkrieg. Was gelaufen ist in Weg auf Demos, ist vor allem vom Studenten ausgekommen, aber ohne grosse Unterstützung von der Mainstream-Bevölkerung. Die Regierung von Japan unterstützt die Amis mit Geld, jetzt erhoben auf 11 Milliarden Dollar. Die Verfassung von Japan erlaubt keine Truppen ins Ausland zu kämpfen. Aber die Regierung will doch eine grosse militärische Macht werden und hat Angst in verschiedenen Kreisen, dass so ein Krieg an der Golf wird von der Regierung zwecks militärischer Aufbau gebraucht. Laut bürgerlicher Presse 6% der Japaner sind gegen den Krieg, aber noch nicht bereit, auf der Straße zu gehen. Der Krieg hat japanisch Bewusstsein gegenüber den Araben verändert. Vorher war kaum Interesse in der arabischen Welt zum Spüren gewesen. Aber jetzt die arabische Welt wird mehr ernst genommen. Wie die Frau am Telefon gesagt hat, Government power big, citizens power not much. Regierungsmacht ist gross, die Macht von der Bevölkerung ist klein.
Das war Musik aus China. Leider konnten wir aus Südkorea keine aktuellen Nachrichten über die Auswirkungen des Krieges erhalten. Wir versuchen deshalb, die Rolle Südkoreas im strategischen Kontext etwas zu betrachten. Bei einer Einschätzung zur militärischen und politisch-ökonomischen Situation in Asien spielt auch Südkorea eine wichtige Rolle. Nach dem Koreakrieg wurde Südkorea systematisch zur antikommunistischen Bastion in Ostasien aufgerüstet. Das lag daran, dass Japan als Bündnispartner der USA wegen den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg nur bedingt in Frage kam. Das koreanische Volk jedoch machte die leidvollen Erfahrungen eines Krieges, in dem alles zerbombt wurde, ähnlich wie heute im Irak. Schon ein Jahr nach Ausbruch des Koreakrieges 1951, er sollte 4 Jahre dauern, meldete der Oberkommandierende der US-Luftwaffe, dass im Norden Koreas keine Ziele mehr auszumachen seien. Das Land war total verwüstet, 95% der Häuser zerbombt. Nach dem Koreakrieg gewann Südkorea eine enorme, geografisch bedingte geostrategische Wichtigkeit für die USA. Im Kalten Krieg war Korea der ideale Stützpunkt, um die Ostflanke der Sowjetunion und Chinas unter Kontrolle zu halten. Die USA richteten im ganzen Land Stützpunkte ein. Nach 1989 sind über 120 US-Basen von verschiedenen Waffengattungen besetzt. Die Basen sind über ganz Südkorea verteilt. Sie dienen der USA sowohl zur Kontrolle des ostasiatischen Raumes, als auch als Machtfaktor in der instabilen koreanischen Situation. Heute sind immer noch insgesamt ca. 50.000 GIs in Korea stationiert. Neben der US-Armee wurde auch die südkoreanische Armee systematisch aufgebaut und mit modernstem Kriegsgerät ausgerüstet. Die südkoreanische Armee kann die totale Abhängigkeit von der USA nicht verschweigen Oberbefehlshaber ist bis heute der kommandierende General der US-Streitkräfte in Korea. Die südkoreanische Armee wird auch als Ordnungsfaktor im eigenen Land eingesetzt, so beim Volksaufstand 1980 in der südwestlich gelegenen Stadt Gwangju. Noch immer liegt der offizielle Schleier über diesen Vorgängen. Die Armee hat in diesen Juniwochen in den 80er Jahren bei der Niederschlagung des Aufstandes in Gwangju einige hundert Menschen umgebracht. Die strategische Rolle Südkoreas hat sich in den 70er Jahren stärker noch in den 80er Jahren gewandelt. Das liegt in erster Linie daran, dass sich Japan als stärkste ökonomische Macht in Asien etabliert hat. Im Zuge der Ablösung der USA als bestimmender ökonomischer Faktor hat auch Südkorea mit massiver Billiglohnpolitik und dem Aufbau einer eigenen Industrie an politisch-ökonomischem Gewicht gewonnen. Die Bindungen zu Japan wurden verstärkt, währenddem die Rolle der USA immer unkonkreter wurde. Einen großen Einfluss auf diese Entwicklung hat auch die südkoreanische Linke, welche in ihrer Politik die antiamerikanischen und antiimperialistischen Inhalte immer stärker betonte. Heute empfinden viele Südkoreaner und Koreanerinnen die USA als eigentliche Besatzungsmacht. Im Zuge dieser ökonomischen Entwicklung und der politischen Stabilität verringerte sich der Bedarf an militärischer Macht durch die USA als Ordnungsfaktor. Die USA versuchte, ihren militärischen Einfluss aufrechtzuerhalten, was jedoch nach dem Vietnamkrieg immer schwieriger wurde. Das Legitimationsmanko wurde in ganz Asien immer größer. Im Zuge der Entwicklungen in der Sowjetunion und der real existierenden sozialistischen Staaten in den letzten zwei Jahren gab es auch erstmals ernstzunehmende Annäherungen zwischen Nord- und Südkorea. Diese Annäherungen sind allerdings zu relativieren. Noch herrscht tiefes Misstrauen vor und das Verhältnis ist als sehr wechselhaft anzusehen. Japan hat mehr und mehr die Rolle als politische Instanz in Ostasien, speziell in Korea, ausgebaut, dies dank der ökonomischen Stärke. So veranlassten die Kontakte zwischen Japan und Nordkorea, Südkorea zu scharfen Protesten. Da Japan mit beiden Koreas verhandelt, die Themen sind vor allem ökonomischer Natur, kann es die beiden Koreas auch gegeneinander ausspielen. Jedoch ist das Verhältnis ein klar hierarchisches. Aus japanischer Sicht ist Korea eigentlich immer noch eine eigene Kolonie, ohne dass dies aber ausgesprochen wird. Aber gerade die südkoreanische Situation, starke US-Präsenz, große Abhängigkeit vom Weltmarkt und politisch-ökonomisch eingegrenzt durch den japanischen Führungsanspruch, zeigt die ganze Widersprüchlichkeit in Ostasien. Diese ganzen Verschiebungen und Überlagerungen von militärischer, ökonomischer und politischer Ebene und Macht machen jedoch eine genaue Analyse sehr schwierig. Sollte sich die Einschätzung bestätigen, dass die USA und die UdSSR ihren militärisch bedingten und kostenintensiven Ordnungsanspruch reduzieren wollen, so wird die koreanische Frage wohl wieder schneller, konkreter werden denn je zuvor. Die Wiedervereinigung Koreas ist nach wie vor ein zentrales Moment der Bevölkerung und auch linker Politik in Südkorea. Inwieweit sich diese Wiedervereinigung durchsetzen lässt, hängt in erster Linie von der Schwächung der erzkonservativen Regierung in Südkorea ab. Zweitens ist auch unklar, ob Japan eine solche Wiedervereinigung zulassen oder aktiv sabotieren würde. Bis zu solchen Szenarien von neuer Machtverteilung in Ostasien aktuell werden, wird allerdings noch einige Zeit verstreichen.
Of the
Anhand der nun gesendeten Berichte stellen sich neue Fragen. Fassen wir kurz zusammen. Der asiatisch-pazifische Raum ist im Augenblick diversen Veränderungen unterworfen. Zum größten Teil sind die Regierungen westlich orientiert und weltwirtschaftlich integriert, wobei zwischen einzelnen Ländern ein großes Gefälle besteht. Diese Integration hat die vorhandenen ökonomischen und politischen Abhängigkeiten nicht abgelöst, sondern umgestaltet und je nachdem neu zementiert. Die USA als zentraler Machtfaktor hat an Gewicht verloren, weniger aufgrund ihrer militärischen Präsenz, denn innerhalb des internationalen wirtschaftlichen Entwicklungen. Trotzdem versucht die USA ihre Macht, ihre Kontrolle der politischen Entwicklung zu behalten. Die Frage ist nun, wer denn fähig wäre, der USA diese Position streitig zu machen, welche Interessen verschiedene Länder in Asien haben. Als spontane Antwort wird oft Japan genannt, dies nicht ohne Grund.
Was spricht dafür und was dagegen, dass Japan in Zukunft weitere militärische Territorialansprüche durchsetzen könnte? In Japans Geschichte war oft ein relativ großer Anteil der Bevölkerung für Großmachtpläne Japans einzuspannen. Auch heute wird ein Anspruch auf Territorialerweiterung nicht auf einhellige Ablehnung stoßen. Letzte Woche wurde demgegenüber deutlich, dass etwa 60% der japanischen Gesellschaft gegen jeden militärischen Ausbau sind. Der antimilitaristische Widerstand ist seit Hiroshima traditionellerweise sehr stark. Japan ist auf wirtschaftlicher Ebene in Südostasien und im pazifischen Raum sehr präsent. Diese Region stellt für sie einen wichtigen Markt dar. Im Zuge einer verschärften Konkurrenz zwischen EG, USA und Japan wird die japanische Einflussnahme sicher noch weiter zunehmen. Japan ist wirtschaftlich so stark, dass sie im oben erwähnten Raum auch handfeste Abhängigkeiten erzeugen können. Die betroffenen Staaten werden damit erpressbar gemacht. Diese Tendenz wird mit großer Wahrscheinlichkeit die nächsten Jahre dominieren und nicht die militärische Aggression. Die japanischen Truppen haben im Zweiten Weltkrieg und vorher in extremster Weise gewütet. Die Menschen, die damals damit konfrontiert waren, begegnen noch heute äußerst distanziert und auch ablehnend gegenüber Japan. Dies widerspricht einer militärischen Aggression, weil mit Sicherheit gegen die Truppen der Japaner massivster Widerstand entgegengesetzt würde. Die wirtschaftliche Unterdrückung ist demgegenüber schleichend und versteckt, also besser für Japan. Wichtig ist, dass jetzt im Zuge des Golfkrieges die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen wurde, außerhalb des eigenen Territoriums aktiv zu sein. Das wird innenpolitisch auch den verstärkten Ausbau der im Vergleich mit anderen Ländern kleinen Rüstungsindustrie beschleunigen. Einflussreiche Vertreter der japanischen Rüstungslobby betreiben schon seit den 60er Jahren eine Politik, die eine verstärkte Exportorientierung der Rüstungsindustrie vorantreibt. Für sie ist der Golfkrieg ein erster Sieg.
Geht es darum, Konflikte oder Machtpotenzial in Asien zu lokalisieren, führt die Spur gewiss auch nach China. China ist aber auch diesbezüglich eine große Unbekannte. China ist ja bekanntlich der bevölkerungsreichste Land der Welt und das Potenzial ist unbekannt in dem Sinne. China hat auch immer wieder Territorialansprüche angemeldet. Zum Beispiel die von Vietnam besetzten Spratly- oder Nansha-Inseln im südchinesischen Meer, wo Erdöl- oder Erdgasvorkommen vermutet werden. Dazu ein Zitat aus der Weltwoche vom 10. Januar. Während eines ebenso kurzen wie heftigen Seekriegs gegen die vietnamesische Kriegsmarine eroberten chinesische Truppen im März 1988 die nördlichen Inseln des Archipels. Es war dies bereits das zweite Mal, dass die chinesische Volksrepublik nicht anders als das kaiserliche China in den vergangenen Jahrhunderten vermeintliche Territorialansprüche mit militärischer Gewalt durchzusetzen versuchte. 1974 wurde die chinesische Südseeflotte gegen die ebenfalls von mehreren Staaten beanspruchten Paracel-Inseln in Marsch gesetzt. Zur Betonung der chinesischen Ansprüche haben Pioniere der Volksbefreiungsarmee auf den Paracel inzwischen einen allwettertauglichen Flughafen gebaut. Dieser Konflikt hat sich noch immer nicht gelegt. China beansprucht nun auch weiterhin die südlichen Spratly-Inseln. Dazu nochmals aus der Weltwoche. Vietnam, sagte Außenamtssprecher Li Xiaoxing Ende 1990 in Peking, kurz und bündig, müsse sich sofort und bedingungslos von den chinesischen Nanja-Inseln zurückziehen. Die Haltung Vietnams ist für uns unter keinen Umständen akzeptabel. Zitat. Neben diesen Ansprüchen geht es China in nächster Zeit wohl auch darum, die chinesische Rolle auf dem internationalen Parkett neu zu definieren. Die Entwicklung in Osteuropa und dem Erscheinen einer neuen Weltordnung hat China an den Rand gedrückt. Gegen dieses neue Machtgefüge hat China im Moment wenig entgegenzusetzen. Die Funktion als dritte Supermacht sind irrelevant geworden. Von China spricht niemand mehr. Doch strategische Pläne zur Machtsicherung oder Machtausweitung werden auch in China gemacht. In welche Richtung sie weisen, bleibt vorerst unbekannt. Neben China und Japan als Machtfaktoren im asiatisch-pazifischen Raum werden oft noch Indien und Indonesien genannt. Indien hat mit der Intervention in Sri Lanka gezeigt, dass es durchaus gewillt ist, im näheren Umfeld zu intervenieren. Dennoch ist die Situation in Indien widersprüchlich und unklar. Dazu noch einmal Günter Bächli, Friedensforscher.
Ja, Indien ist auf dem Subkontinent die Vormacht oder auch die Supermacht, wenn man so will, in Bezug auf Pakistan einerseits und auch Bangladesch andererseits. Indien hat große soziale und wirtschaftliche Probleme, wahrscheinlich die größte Wirtschaftskrise seit langem, und hat als Führerin der blockfreien Staaten an Gewicht in den letzten Jahren verloren. Und Indien könnte jetzt durch diesen Golfkonflikt noch stärker betroffen sein als andere, zumindest jetzt aus China, von dem wir gerade gesprochen haben, weil der Gegensatz zwischen Hindus und Moslems, es gibt über 100 Millionen Moslems in Indien, verstärkt werden könnte. Also muss Indien, wenn es wirklich eine Rolle spielen will, versuchen, diesen Gegensatz zu entschärfen, und deswegen hat es ja auch in den letzten Tagen diplomatische Initiativen in Richtung einer Regelung des Golfkonfliktes unternommen.
Was für Indien gilt, ist bedingt auch zu Indonesien zu sagen. Auch dort ist die Regierung durch innenpolitische und ökonomische Schwierigkeiten zum Teil gebunden. Nichtsdestotrotz hat Indonesien 1975 mit der militärischen Besetzung von Osttimor gezeigt, dass es durchaus gewillt ist, regionale Konflikte durchzusetzen. Die Besetzung Osttimors wurde wie auch die Besetzung Kuwaits durch den Irak von der UNO verurteilt. Doch das Schicksal Osttimors kümmert sich bis heute niemand. Mit dieser Asien-Sendung versuchten wir, die Auswirkungen des Golfkrieges auf den asiatisch-pazifischen Raum aufzuzeichnen. Die Auswirkungen sind relativ klein und erstmals auf zwei Ebenen spürbar. Ökonomisch für viele Länder durch die steigenden Ölpreise und das Ausbleiben der Zahlungen von Arbeiter und Arbeiterinnen, die in der Golfregion ein Auskommen gefunden haben. In islamischen Ländern wie Pakistan, aber auch eventuell Indonesien und Malaysia dürften die Gegensätze zwischen westlichen Normen und den religiösen Regeln weiter aufbrechen. Die islamische Bevölkerung wird sich, wie in den anderen arabischen Ländern auch, lautstark zu Wort melden. Sollte die Entwicklung des Krieges im Sinne weitergehen, dass die westliche weiße Welt gegen die arabische kämpft, dürfte auch der asiatisch-pazifische Raum davon erfasst werden. Eine Ausweitung des Krieges hätte erstmals für Pakistan konkrete Folgen. Daneben sind aber auch Australien und Japan, wie wir gehört haben, direkt in den Krieg involviert. Auch dort werden sich dann neue Fragen stellen.
Zum Abschluss möchten wir noch eine Zusammenfassung verschiedener Protestaktionen aus dem asiatisch-pazifischen Raum bringen. Philippinen. In Angeles City, außerhalb des Clark-Luftwaffenstützpunktes, haben am 19. Januar 5.000 Personen gegen den Krieg am Golf protestiert. Ein Sprecher der Demo, der Vizebürgermeister von Angeles City, sagte, diese Demo ist nur ein kleines Ausdruck des enormen Protests der Leute gegen den Krieg am Golf. Ebenfalls am 19. Januar explodierte eine Bombe in Makati, Manila, unweit der israelischen Botschaft und des US-amerikanischen Informationsdienstes, was dann hier als eine amerikanische Bibliothek bezeichnet wird. Bei dieser Explosion kam ein Iraker ums Leben und ein zweiter wurde verletzt. Anscheinend trugen sie die Bombe bei sich und sie ist zu früh explodiert. Auf den Bombenanschlag hin wurde der irakische Generalkonsul auf den Philippinen ausgewiesen. Die League of Filipino Students, eine kämpferische Studentinnen- und Studentenorganisation, rief am 25. Januar zu Antikriegsdemos auf, die bis zum 31. Januar anhalten sollen. Am 25. Januar erwarteten sie rund 1000 Studentinnen und Studenten von verschiedenen Universitäten in Manila. Die Demo richtete sich gegen die US-amerikanische Intervention im Golf und auf den Philippinen. Sie forderte den sofortigen Abzug der US-Basen auf den Philippinen, den Rückzug der philippinischen medizinischen Mission in Saudi-Arabien und die Evakuierung aller Filipinos und Filipinas in der Golfregion.
Eine Postbombe an die amerikanische Botschaft in Jakarta, Indonesien, ist nicht explodiert. In Neu-Delhi in Indien, eine amerikanische Fluggesellschaft ist ausbombardiert worden. Ein Kino in Pakistan ist ausbombardiert worden, als ein amerikanischer Film gelaufen ist. Es hat 5 Tote und 50 Verletzte. Die US-Schule in Singapur ist geschlossen worden nach mehreren Bombendrohungen. Alle anderen amerikanischen Schulen in Südostasien sind auch geschlossen worden. Dazu auch viele Demos in verschiedenen Ländern.
Das war die Sendung Asien, Stimmen aus dem Asia-Pazifik-Raum mit einem Bericht zum Golfkrieg in Bezug auf Asien-Pazifik.